Ich nehme jetzt nochmal das alte Buch und wir versuchen es neu und aktualisieren das für uns in der Situation. Und das ist, glaube ich, die Arbeit, die man mit Demut und Anstrengung ganz gut machen kann.
Warum eine promovierte Soziologin und Psychologin den Accenture Innovation Hub leitet? Na klar, weil es in beiden Disziplinen darum geht, die Komplexität unserer Welt zu verstehen. Denn erst dann gelingt Transformation. Bei ihrer Arbeit im Change Management und Leadership Development bestätigte sich die Erkenntnis: Es gibt keinen absoluten Standpunkt, von dem aus die Wahrheit sichtbar ist. Das heißt aber auch, dass klassische Mechanismen wie Macht versus Nichtmacht oder Erfolg versus Nichterfolg eben nicht mehr funktionieren. Und deswegen betrachtet sie Innovation aus der Metaperspektive und manövriert gekonnt durch jegliche Gruppendynamik. Dabei helfen ihr vielleicht ihre fränkischen Wurzeln und die Erfahrung im dörflichen Kontext, denn dort arbeitest du mit den Menschen, die da sind. Ja klar, weil es gibt ja keine anderen. So forderte sie schon als Schülerin emotionale Intelligenz als Schulfach. Hey, also ich hätte für den Antrag gewotet, dass das ganz klar ist. Und 360-Grad-Feedback für Lehrer. Also wer das nicht braucht, ich bin ganz sicher. Der frühe Wunsch zu verstehen, warum ihre Anträge leider doch nicht funktionieren, treibt sie bis heute an. Sie analysiert komplexe Strukturen, hinterfragt sie und gestaltet sie dann neu. Vielleicht arbeitet sie deswegen auch so gerne als Künstlerin mit Schere, Kleber und Papier, denn da kann man sich die Welt neu zusammenstellen.
Female und Future, das ist Femture. Der Podcast für uns Frauen, wie wir kompetent und weiblich in die Zukunft führen. Anders, überraschend, gut.
Begrüßt mit mir Dr. Christine Solf, Director des Innovation Hub bei Accenture. Herzlich willkommen, liebe Christine.
Vielen Dank, Nadine, dass ich bei dir sein darf und ein bisschen in die Zukunft gucken.
Absolut, und das ohne Kristallkugel, ich schwör's euch. Was beim Schülerantrag ja leider nicht funktioniert hat. Was machst du denn jetzt beim Innovation Hub Accenture richtig?
Die Frage ist ein super schönes Kompliment. Ich hoffe, ich mache hier was richtig. Zumindest habe ich gelernt, was ich damals nicht wusste, ist, dass du zu der guten Idee dazu dir angucken musst, in welchem Kontext soll die stattfinden. Ja, also im Nachhinein, wenn man dann mal ein bisschen gelernt hat, Change, Kontext, sich bewegen in Organisationen, wie funktionieren Systeme, denke ich mir auch, wie krass naiv war ich denn, zu denken, dass ich mit der guten Idee ins Direktorat gehe. Und ich hatte wirklich so mit dem Computer dann schon ein kleines Konzept geschrieben und habe das voll stolz vorgestellt. Und das hat, glaube ich, 10 Minuten gedauert und ich war wieder raus, weil ich hatte nicht vorher mit anderen Lehrkräften gesprochen, vielleicht einen Pilot gefunden für mein 360-Grad-Projekt oder irgendjemand, der mal als Rallye-Lehrkraft oder in Ethik das mit der emotionalen Intelligenz einfach schon mal ausprobiert. Ja, also ich hatte meine Stakeholder nicht abgeholt. Ich habe mich experimentiert und pilotiert und bin mit dem ersten Erfolg wohin gegangen. Und ich kannte die Regeln des Spiels nicht. Mhm. Also ja, ich kannte natürlich viel zu wenig aus Schülerinnensicht über, wie funktioniert Schule, wie funktioniert das Bildungssystem, was heißt das in Deutschland verbeamtet zu sein, was heißt das dann für Feedback und all diese Dinge. Und weil ich gesagt habe, da war ich so naiv, glaube ich aber gerade so im Denken jetzt, die Naivität würde ich mir schon gerne erhalten, weil sonst nimmt man nicht mehr Anlauf.
Ja, und in der Naivität stecken ja oft auch revolutionäre Ideen, weil man sich eben befreit von den Zwängen und einmal frei durchdenkt. Dann später muss man natürlich wieder im System spielen und damit die Transformation im System ermöglichen. Aber der Ursprung passiert ja in der Freiheit.
Ja, vielen Dank. Das nehme ich jetzt mit in mein Hub-Team. Ich weiß noch nicht, ob ich uns das als Manifesto-Plakat an die Wand mache, aber das ist jedenfalls mein erstes Takeaway für heute. naiv bleiben und dann taktisch klug rangehen.
Mhm. Ja. Und ich finde es so wichtig, weil wir erleben das ja auch mit den Startups, die wir sehen, wenn wir Ventures aufbauen oder als Investorinnen tätig sind. dass die Startups, die diese Ideen generieren und den Prozess und die Notwendigkeiten gut durchexerzieren können, dass das die sind, die am Ende erfolgreich sind. Es braucht nämlich genau diese zwei Komponenten. Und das Herausfordernde ist ja, dass das oft ganz unterschiedliche Skills sind. Also dieses Kreative, dieses Freidenken, out of the box und limitier dich überhaupt nicht. Und dann aber dieses sehr minutiös datengetriebene, was du geschrieben hast mit Stakeholder-Analyse, mit dem Experimentieren. Das ist ja ganz kleinteiliges Arbeiten. Und oft braucht es da entweder ganz unterschiedliche Persönlichkeiten, weswegen Diversität so ein entscheidendes Element ist, oder aber es muss in einer Person vereint sein, gell?
Ja, ich glaube ein klein bisschen mehr an die Diversität. Also deswegen mache ich auch so gerne Rollen als Tandem. Mhm. Also Tandem, Shared Leadership, wie auch immer du das nennen willst, weil dann kann ich mir direkt jemand suchen, der Teile hat, die ich nicht mitbringe, naturgemäß. Und dann kann man das mit Leichtigkeit hin und her spielen, die Bälle. Weil wenn ich versuche, die ganze Klaviatur richtig gut hinzukriegen, weiß ich nicht. Also zumindest ist mein Energielevel, wenn ich was machen muss, wo nicht meine Stärke ist, nicht so, dass ich darauf richtig lange Zeit verbringen möchte.
Eigentlich. Absolut. Und es geht ja jedem Menschen so. Und wir erleben das ja auch bei den gestandenen Managern. Weil das, was du beschrieben hast, Innovation heißt ja auch entscheiden unter unsicherer und unvollständiger Information. Mhm. Ja, und da kommen wir ganz leicht, gerade Manager, die seit Jahren im Geschäft sind, die kommen da außerhalb ihrer Komfortzone. Und das bringt die dann echt ins Wanken. Wie treffe ich denn deiner Meinung nach Entscheidungen in diesen Situationen? Und wie führe ich denn komplexe, diverse Teams bei diesen Fragestellungen?
Ich glaube, das Erste, was ich so für mich verstanden habe, ist, das geht nicht weg. Also du musst dich mit Unsicherheit, Komplexität, Ambiguität, Ambivalenz. Und wenn man die A-Reihe weitermacht, ist ja eigentlich Ambiguität, Ambivalenz, Angst. Und dann kriege ich manchmal Ambidextrie als Lösung hin, also dass ich es schaffe, gleichzeitig naiv und zu wissen, da muss ich jetzt anders drauf gucken oder schnell und langsam und all diese anderen Sachen. Manchmal kriege ich es aber auch nicht hin und einfach mit so ein bisschen, eigentlich ist es das alte Wort Demut, von dem ich finde, dass wir das gerne ein bisschen öfters wieder anziehen könnten. Mhm. Also nicht benutzen in Sätzen, weil da hilft es ja nicht so viel, aber so als Haltung anziehen. Ich werde die Ambiguitäten und Ambivalenzen dieser Welt nicht aufheben. Mhm. Nicht mit noch so viel Macht in der größten Organisation. Ja. Und wenn ich das weiß, dann weiß ich auch, ich kann heute nicht genau sagen, dass das die richtige Prognose ist. Was man Führungskräften ja lange erzählt hat, dass sie das einfach ausstrahlen müssen. Ich weiß genau, wo es lang geht, das ist der Plan für die nächsten 5 Jahre und dann gehen wir dahin. Nee, also wusste der, ich habe da immer so einen 60er-Jahre dickbäuchigen Wirtschaftswunder-Chef vor Augen, wenn ich den Satz sage. Der wusste das ja ehrlicherweise auch nicht.
Nein.
Ja. Und ich sag viel lieber, meine beste Hypothese für das, wo wir gerade stehen und wo wir hinwollen, ist, wir probieren jetzt das. Mhm. Und dann muss ich das schon auch eine Weile durchziehen. Also ich kann die Hypothese nicht morgen wieder wegschmeißen, weil sonst hat sie keine Chance, sich zu bewähren. Aber ich kann meinem Team sagen, wir laufen jetzt ein halbes Jahr damit los. Und wenn wir dann feststellen, wir sind nicht da, wo wir hin wollten, dann habe ich immer noch 2 Optionen. Also entweder ist da, wo wir gelandet sind, eigentlich noch cooler, oder ich justiere halt nach.
Ja.
Aber ich fühle mich nicht wohl damit zu sagen, ich weiß genau, wo es lang geht und du musst jetzt nur die folgenden 3 Sachen machen und dann kommen wir da auch hin. Das ist in die eigene Tasche gelogen.
Absolut. Und damit ist ja das Ergebnis auch nicht ein Scheitern, weil abweichend vom Plan, sondern es ist ein Erkenntnisgewinn. Und sei es die Erkenntnis, hey, cool, hat funktioniert, haben wir gut gemacht, oder sei es die Erkenntnis, die Dinge haben nicht funktioniert, die müssen wir adaptieren. Also du hast auf jeden Fall ein Lernergebnis danach. Und damit vielleicht auch das dritte A, die Angst, die kannst du damit ein bisschen in Schach halten, weil du eben nicht scheiterst am Ende, wenn du nicht einen Plan, der von vornherein nicht wirklich funktioniert hätte können, triffst.
Ja. Und vielleicht scheitern wir auch manchmal einfach. Also
manchmal klappt es auch mit Adjustieren nicht, das ist wohl so. Ja. Und dann ist es besser, wenn man früher die Erkenntnis hat. Also wenn man nach 5 Jahren sagt, boah, jetzt haben wir echt viele Millionen in ein IT-Projekt gesteckt und haben es dann doch nicht geschafft, ja.
Und wir scheitern ja auch oft mit mehr Wissen, als wir es haben, wenn wir anfangen. Also das finde ich ganz so dieses, dann ist das Start-up, hat nicht funktioniert oder die Initiative in einer großen Organisation ist gegen die Wand gefahren oder mein Karriereziel habe ich nicht erreicht oder auch im Privaten, ja, irgendwas, wo man immer dachte, man wird so oder so, dann passiert das nicht. Und dann ziehe ich den Schluss, ich bin gescheitert, aber ich ziehe den Schluss ja 20 Jahre nach dem Startpunkt. Mhm. Da habe ich mich verändert, hoffentlich, vielleicht. Da hat sich die Welt verändert, da hat sich Technologie verändert und ist relativ unfair zu judgen von jetzt.
Absolut.
Also abzüglich grober, fahrlässiger, gesetzeswidriger Dinge, die man schon judgen kann. Ja, aber so im weicheren Bereich können wir da auch gnädiger sein.
Und zwar gnädiger mit uns. Aber auch wenn wir jetzt wieder in die Führung zurückkommen, dann kann man ja auch gnädiger mit den Teambewertungen sein und sagen, haben wir denn was draus gelernt? Und das finde ich einen spannenden Aspekt, so auch wie man in eine Unternehmenskultur reinschaut und Innovation ermöglichen kann, dass man den Leuten die Sicherheit gibt, dass jegliches Ergebnis okay sein kann, mit Ausnahme natürlich der absoluten Ränder, wenn man den Learnings daraus generiert, dass man dann adaptiert, genau, und dass man nicht in der Starre hält und trotzdem weitermacht, obwohl man sieht, es funktioniert nicht.
Das stimmt. Hast du das? Ich überlege gerade, ich habe das Gefühl, mit der großen agilen Welle, die wir vor ein paar Jahren hatten, da gab es mal so einen Anfang, dass man wirklich das ernst genommen hat mit den Retros und dem Lernen und dem Angucken. In meiner Wahrnehmung hat das ein bisschen abgenommen als Routine im Alltag wieder. Ja.
Genau, weil es auch als Routine empfunden wird und oft das Lernen gar nicht so im Vordergrund stand, auch wie die Dailies, wenn dann der Vierte gesagt hat, am Donnerstag, mir geht's gut, ist das einfach kein Mehrwert. Also, dass man diesen Fokus darauf hat, warum machen wir das und wie schaffen wir es mit diesem Instrument, denn was anderes ist es ja nicht, tatsächlich Mehrwert zu generieren. Und wenn das aus dem Fokus rückt, dann ist es genauso wie jede Teambesprechung am Freitagnachmittag, die gelangweilt durchgezogen wurde, oder ein Planungsmeeting am Montag. Das ändert ja nichts, nur weil wir es jetzt agil machen. Sondern es ist diese Frage, nutze ich dieses Instrument tatsächlich noch, um Mehrwert für uns als Team, für den Prozess und so zu generieren? Und wenn der Mensch Mehrwert spürt, dann ist er auch bereit, das zu machen. Aber wenn es ein Abhaken von einem anderen Dokument oder einem anderen Prozess als einem vorherigen ist, ohne dass wir was spüren, dass es sich verändert oder uns Mehrwert bietet, ja, dann haben wir die gleiche Routine. Und du hast es mal formuliert in unserem Vorgespräch, wenn du einen Scheißprozess digitalisierst, hast du einen digitalen Scheißprozess. Und es ist genauso. Wenn du eine Learning-Kultur, eine Adaptionskultur durch agile Methoden einführen willst und es dann agil machst, ohne dass du den Mindset änderst, dann ändert sich gar nichts. Weil dann lernen wir wieder nicht und verändern wieder nicht. Und genau.
Das stimmt. Wenn du eine schöne Methode einführst, aber du meinst sie nicht, hast du eigentlich auch eine Scheißmethode eingeführt. Das wäre das Schwesterplakat dazu. Tatsächlich kam dieses Zitat zu mir, als ich die D-Group kennengelernt habe. Das ist eine Digitalberatung gewesen, die dann zur Accenture-Familie dazu kam. Und da hing das im Büro. An meinem ersten Tag, als ich mit dem Team auf dem Projekt gearbeitet habe, habe ich das gesehen und dachte mir, ja genau, auf den Punkt. Und wie oft glauben wir, dass die eine Lösung den Rest jetzt mitlöst? Also, dass das Digitalisieren alle anderen Prozesskrankheiten lösen würde oder die Post-its uns wirklich kreativer machen. Vielleicht nicht. Nur die Pinken.
Wenn es nicht offen ist, wenn der Chef weiterhin nicht zulässt, dass andere Ideen umgesetzt werden, ausprobiert werden, eine Chance bekommen, dann nutzt es auch nichts, weil die Leute dann irgendwann nicht mehr auf die Post-its schreiben.
Ja. Und dann muss man die Sachen vielleicht auch wieder beerdigen.
Ja, oder mit Führung was verändern und vielleicht das Management weiterbilden, Upskilling als schönes Wort dazu. Mhm. Oder halt auch sagen, vielleicht brauchen wir neue Leute.
Das wäre sehr radikal, gell?
Deswegen bin ich außen.
Da kann man das immer gut sagen, das stimmt. Ja.
Was sind denn aus deiner Sicht die Erfolgsfaktoren für Transformation und Innovation?
Also wenn ich deinen letzten Satz nehme, ist tatsächlich Klarheit. Also an einem Punkt auch zu sagen, hier passiert jetzt das. Wenn das nicht der Kontext, die Situation, das Ziel, die Aufgabe ist, die für dich passt, dann trennen wir uns jetzt. Mhm. Ich glaube, das machen wir viel zu selten in Transformationen, dass wir auf eine ganz wertschätzende Art klar sind. Also ist ja auch alles nicht falsch, aber weil wir schon Ambiguität und Ambidextrie aufgemacht haben, ja, ich muss natürlich mir Mühe geben, das Ziel gut zu beschreiben und Vorteilsübersetzungen zu machen und Menschen begeistern. Aber so wie ich vorhin gesagt habe, vielleicht ist es schöner, mit Hypothesen zu führen, ist es vielleicht auch schöner, eine Transformation als Option wohin zu stellen. Mhm. Und dann zu sagen, hier guck, Nadine, ich habe das vor. Das ist der Waschzettel, der an diesem Kleidungsstück dran hängt. Wenn dir das nicht taugt und wenn dir das nicht passt und wenn dir die Farbe nicht steht, ist es für mich völlig okay, wenn du das, ne, auf den Hänger zurücktust und woanders hingehst. Aber das wird jetzt hier passieren. Mhm. Und das hätte ich gerne mehr, so eine Sorte wertschätzende Klarheit.
Mhm. Genau, und es geht sowohl bei den Menschen, die dabei sind und Lust auf die Sache haben und das Team ergänzen. Und da muss man ja auch ehrlich sein, dass wir im Moment oft so ganz homogene Teams haben, weil halt Großkonzerne sehr silomäßig und sehr fachorientiert bisher geführt und geleitet wurden. Und das führte eben zu dieser Homogenität. Und wenn du das jetzt auseinanderbrichst und neu besetzt, dann muss man halt auch gucken, schaffe ich denn eine Diversität, die Mehrwert bringt, oder mache ich Diversität um Diversitätswillen und dann passen Persönlichkeiten, Skills und Know-how vielleicht dann doch nicht zusammen für das Ziel, was man besprochen hat. Und dann muss man auch da eben klar sein, dass man das dann auch von dem Menschen trennt. Dass der Mensch kann ja trotzdem in Ordnung sein und die richtigen Skills haben, aber im neuen Team-Setup eben dann nicht mehr ergänzend, sondern vielleicht konfliktär wirken. Und dann muss man die Klarheit haben zu sagen, vielleicht geht das in eine andere Richtung für dich, obwohl du als Mensch vollkommen in Ordnung bist. Ich glaube, da müssen wir auch so ein bisschen trennen in der Führung, dass man dann nicht dieses Stigma, du kannst agil nicht, such dir wieder was im Beamtenstatus, oder ganz übertrieben.
Ja, ich glaube, naive Diversität geht volle Kanne nach hinten los, ja. Weil dafür ist es einfach zu mühsam. Ja. Also wir haben ja diese homogenen Teams, weil du damit zwar vielleicht schlechtere Entscheidungen triffst und weniger innovativ bist, aber du bist viel schneller und gemütlicher. Und das ist ja schon was, was wir Menschen eigentlich ganz cool finden, schnell und gemütlich. Und wenn ich Vielfalt haben will, muss ich die aushalten und ich muss relativ mühsam als Führungskraft lernen, wie ich das orchestriere, wie verschaffe ich den unterschiedlichen Stimmen Gehör, wie finde ich zu einer Einigung. Und die Einigung kann nie sein, heute hat Thomas recht und morgen hat Juliane recht, sondern die Einigung ist ja in diesem Fall, gehen wir jetzt so weiter und beide Perspektiven bleiben aber bestehen. Ja. Und das als Führungskraft dafür den Raum zu halten, ist schon was, was wir bisher nicht immer beibringen. Würde ich jetzt mal so sagen.
Absolut, geh mal durchs Schulsystem. Ich meine, deine Forderungen, die sind heute noch mehr gültig, als sie es damals sicherlich auch schon waren. Woher sollen wir es denn auch gelernt haben? Ja, und das Gehirn tut den zweiten Schritt dazu, wie du beschrieben hast. Der Mensch fühlt sich wohler in homogenen Gruppen. Mhm. Das haben wir am Lagerfeuer schon gemacht. Wenn die Fremden kamen, dann mussten die erstmal lange kämpfen, bis sie inkludiert wurden und sich ans Feuer setzen durften, sondern wir haben schon den Zirkel ganz klar geschlossen. Und das ist halt einfach evolutionär tief in uns drin. So ist unser Gehirn. Das heißt, wir müssen auf ganz vielen Ebenen, auf der emotionalen Ebene, wir müssen unsere Reflexe überwinden, um das zu machen. Und das ist das, was sich so anstrengend anfühlt. Und wenn dann der Mehrwert nicht rüberkommt, verstehe ich auch, dass manche Teams sagen, brauche ich so nicht, gell? Bringt nichts. Also diese Retro ist nervig.
Dauert halt eine Weile, bis der kommt. Ja? Ja. Die Startup-Idee eskaliert ja auch nicht in Monat zwei. Meistens, glaube ich.
Nein, da ist viel, viel Arbeit dahinter. Man sieht immer nur diesen Lifestyle und wie cool das ist und dann die LinkedIn-Posts und hier wieder cool. Aber diese harte, kleinteilige Arbeit, die dahinter liegt und dieses Auseinandersetzen und vor allem, ich meine, das Hauptmotto ist ja bei Innovation Kill Your Darlings. Und das fällt uns ja total schwer, wenn wir gedacht haben, das ist es. Jetzt haben wir 3 Monate dahin validiert und der Kunde sagt, ein Feature, das ihr könnt, brauche ich aber nicht. Und dann zu sagen, kill your darling, okay, wir gucken, was können wir denn aber trotzdem adaptieren? Wie können wir denn jetzt den Bedarf wirklich? Und da musst du was von dir loslassen. Und das ist ja für die Gründer oft eine große Herausforderung. Und die das aber schaffen, wirklich dann diese kill your darlings umzusetzen, die sind am Ende erfolgreich.
Ja, ich muss gerade an eine ganz wunderbare Frau denken, Jasmin Marx. Die hat eine Firma, die heißt Colors of Death. Und mit Jasmin und ihrer Idee würde ich jetzt sagen, der Spruch sollte vielleicht nicht sein, kill your darlings, sondern bury your darlings. Also, weil das Umbringen, da bin ich nicht durch den Schmerz der Trauer gegangen. Da habe ich das auch nicht gewertschätzt, was da vielleicht noch drin war. Ich habe nicht, wie wir vorhin gesagt haben, gelernt und gesagt, ah, das können wir so nicht umsetzen. Die Elemente aber oder den dahinterliegenden Mechanismus, den will ich mir aufheben für
was Neues,
ganz anders. Und Darlings beerdigen und betrauern dauert auch, also beerdigen und trauern dauert länger als umbringen.
Absolut. Also ich bin jetzt nicht die Fachfrau zugegeben, aber so was ich aus dem Tatort kenne.
Aber dann bin ich vielleicht damit versöhnter.
Ja. Und ich habe es wirklich losgelassen. Und das, was ich behalten möchte, vielleicht von dem Menschen, der gestorben ist oder von der Idee oder den Elementen der Idee, die ich nicht verfolgen kann, und das dann wie Phönix aus der Asche zu was Neuem hervorheben kann. Ja, das ist ein wunderbarer Gedanke. Ja.
Ich will sofort Plakate drucken. Vor ein paar Jahren, als es überall Chief Digital Offices gab, hingen da immer diese Plakate. Ich gehe heute garantiert hier raus und sage, boah, ich will sofort beerdige deine Idee, Naivität, Plakate machen.
So. Ich weiß schon, die Künstlerin kommt durch. Also ich bin genau bei der Frage, was braucht man denn für Skills? Und was gibt's denn da, was man aus dem Künstlerischen und vielleicht auch aus dem weiblich-Kreativen da richtig gut brauchen kann, um Transformationen zu gestalten?
Also die Soziologin und die Person, die irgendwie, ich glaube mit 14 habe ich mein erstes Simone de Beauvoir Buch gelesen. Da muss ich jetzt als Kaviat sagen, natürlich sind das alles Stereotype, die Männer und die Frauen und die Bandbreiten sind intern viel größer. Und trotzdem macht es ja manchmal Sinn, im Stereotyp drauf zu schauen.
Ich würde sagen, wir nehmen den Disclaimer, danke, weiter.
Das ist, glaube ich, so ein Soziologen-Spleen mit den Disclaimern.
Erstmal aber ganz oft nehme ich immer wieder gerne.
Und wo spreche ich denn jetzt? So, also im Stereotyp gesprochen, würde es Transformationen gut tun, Umsicht und Sorge zu nehmen, was vielleicht im weiblichen Stereotyp steckt. Und die Klarheit von den Jungs nicht zu nutzen. So. Also weil trotz männerdominierten Organisationen gibt es da ja oft weniger Klarheit, als man haben könnte, weil das dann durch andere Spielregeln und Sachen überdeckt wird. Also quasi würde ich sagen, aus der weiblichen Kiste Umsicht und Sorge und sich umeinander kümmern und durch etwas gemeinsam durchgehen, dann macht auch das Beerdigen nämlich, ist ja auch so eine sich kümmernde Geschichte. Und aus der männlichen Kiste die Klarheit und das Wetten. Also ist ja im Grunde, jetzt gehen wir mit der Idee rein und gucken mal, wer gewinnt. Das ist wie Fußballspielen auf dem Bolzplatz.
Und dann kann jeder hat einen Ball. Jungs, jeder hat einen Ball.
Genau. Und dann kann man nachher zusammen Kaba trinken gehen. So. Weil das ist tatsächlich in dem Männer gegen Frauen-Ding eine der ersten Lektionen, die ich so im Berufsleben von einer ganz tollen Chefin in Vancouver mal gelernt habe. Die hat mir ein Buch geschenkt, das hieß Hardball for Women. Und das hat Unterschiede zwischen Männern und Frauen im Berufsleben aus der Erziehung erklärt. Mhm. Und eines der Bilder, was mir so krass hängen geblieben ist, ist, die Jungs gehen raus, fetzen sich auf dem Bolzplatz, bis aufs Blut, wer da jetzt gewinnt und Spiel fertig. Und dann trabt man einträchtig irgendwo hin und irgendeine Mutti stellt Kaba hin und man kann...
ist wieder Best Friend.
Ein schöner Nachmittag.
Genau.
Und wir lernen, wenn du mir meine Barbie klaust, muss ich dich leider mindestens eine Woche hassen.
Aber ich tue trotzdem so, als mag ich dich.
Genau. Mach aber deine kaputt oder schneid die Haare ab und dann hast du die Weird Barbie, was ja viel cooler ist, wie wir gelernt haben letzten Sommer.
Genau. Also diese beiden Elemente zu vereinen ist ganz entscheidend. Und ich finde es so spannend, du hast eine Kunstausstellung geplant, so ein Kunstschaufenster am Marienplatz. Da geht es um Größe, Kraft und Schwäche. Magst du uns davon ein bisschen was erzählen?
Oh, total gerne. Also ich habe eine Partnerin, Mona Stamm, mit der ich als Kollektiv zusammenarbeite und wir nehmen uns immer ein großes Thema und gestalten dazu dann im öffentlichen Raum eine Ausstellung. Und wir arbeiten beide eher analog, eher Schere, Kleber, Papier, ein bisschen Installation und haben uns Größe ausgesucht und dahinter ja all die Dinge, die damit liegen, ne? Wie stark bin ich, wie viel Raum nehme ich ein und so weiter. Tatsächlich, weil wir beide relativ groß sind und uns beim Gestalten eines Schaufensters zum Thema Liebe dran festdiskutiert haben, ob denn Männer immer noch größer sein müssen als wir. und was wir davon haben, weil das schränkt ja erstmal den Markt ein, quasi. Und kam dann auf total hinderliche Muster. Also so wie, wenn ich mich klein fühlen kann, dann kann ich gerettet werden oder dann beschützt mich jemand. Und wie sehr man dem auf den Leim geht, bis hin zu, wenn ich arbeiten gehe und moderiere, habe ich lange Zeit flache Schuhe getragen, wenn ich wusste, der Kollege ist gleich groß oder kleiner. Mhm. War dieses Jahr mein Neujahrsvorsatz. Ich ziehe die Schuhe an, die ich anziehen möchte an dem Tag. Und es ist mir gerade mal egal, wie groß die Menschen sind, mit denen ich arbeiten werde. Mhm. Aber so eine Autonomie, so eine Okay-Sein mit der eigenen Größe zu entwickeln. Und auch egal, ob die jetzt groß ist oder klein. Wir kamen von groß, weil wir körperlich groß sind. Aber auch eben, wenn ich eine Meinung habe, darf die groß sein. Ich muss sie nicht verstecken. Habe ich das ja. Deswegen steckt da ganz viel Nachdenkpotenzial für mich in diesem Fenster. Und hoffentlich geht die ein oder andere Person da dran vorbei im Herbst und geht danach größer weiter oder froh mit der eigenen Größe. Das hätte ich gerne, glaube ich.
Dass man diese innere Größe hat. Und das ist dieser Reifeprozess, dass man sagt, ich ziehe die Schuhe an, die zum Outfit passen und ich möchte. Und mache es nicht von meinem Umfeld abhängig. Also das dann tatsächlich aus dem Kontext rauszunehmen und zu sich zu stehen.
Ja.
Was wünschst denn du dir für die Zukunft?
Haha. Abwechselnd groß und klein, stark und schwach sein zu können und damit zu spielen und mit beidem okay zu sein, so ganz persönlich. Und vielleicht für das Zukunft gestalten und das Innovieren, worüber wir jetzt ja so viel gesprochen haben, wäre mein größter Wunsch, glaube ich, tatsächlich Demut. Also nicht so zu tun, als wüsste ich alles. Nicht so zu tun, als hätte ich alle Skills. Nicht das Rad nochmal neu zu erfinden. Also die meisten Dinge haben wir Menschen ja auch schon mal gedacht. Also jetzt zumindest in meinem Beritt von Führung und wie arbeite ich und wie mache ich sowas. Jetzt nicht unbedingt immer technologisch. Aber da einfach zu sagen, hey, das lohnt sich wieder zu probieren, auch wenn wir es schon 10-mal nicht hinbekommen haben als Mensch. Anstatt mich hinzustellen und zu sagen, ich habe jetzt verstanden, wie Kommunikation funktioniert, hat vorher niemand sich überlegt. Vielleicht nicht. Ja.
Nicht ganz.
Ich nehme jetzt nochmal das alte Buch und wir versuchen es neu und aktualisieren das für uns in der Situation. Und das ist, glaube ich, die Arbeit, die man mit Demut und Anstrengung ganz gut machen kann. Und davon könnte es mehr brauchen, dann hätten wir weniger Fluffy.
Mhm. Ich glaube auch wieder viel weniger soziopolitische Krisen, die wir gerade alle wieder erleben, wo wir denken, haben wir ja gedacht, hätten wir schon mal besser verstanden. Und genau in diesem gleichen Kontext kommen ja jetzt ganz viele volkswirtschaftliche neue Systeme, Zirkularität zum Beispiel, die wieder an alten Ansätzen anknüpfen. Da waren wir schon mal. Genau. Vielleicht müssen wir demütig auch eingestehen, nicht alles, was Fortschritt war, war in die richtige Richtung gedacht und hat sich vielleicht ein bisschen verselbstständigt. Und jetzt lass uns mal gucken, wo wir uns wieder demütig grounden können.
Ja, der Gründer von Sonnentor hat das mal sehr schön bei einem Vortrag gesagt. Er hat gemeint, also ich wirtschafte eigentlich genauso wie meine Großeltern. Man hat nichts weggeschmissen früher auf einem Bauernhof und in der Produktion. Und es ist ganz cool, dass es jetzt fancy ist und alle das hören wollen und mich da feiern als den Erfinder der Zirkularität und enkelfähigen Wirtschaft. Ist schon eine Weile da und wir können es benutzen. Ist ja schon.
Und wegen dieser Enkelfähigkeit haben wir als Spezies überlebt, ihr Lieben. Ja. Überlegt mal, wie revolutionär das ist, dass wir wieder dran denken, unsere Spezies zu halten und zwar so zu halten, dass es lebenswürdig ist. Meine liebe Christine, ich glaube, wir könnten noch wunderbar weitersprechen. Es war herrlich inspirierend. Liebe Zuhörerin, wenn ihr sagt, ja, Frauen wie Christine, die brauchen Sichtbarkeit, die wollen wir hier im Gespräch hören, dann hinterlasst gerne einen Like, schreibt eine Rezension. Das hilft den Algorithmus. Digitalisierung ist beim Podcast leider auch die Währung. Genau. Unterstützt uns und in 2 Wochen geht's weiter mit einer tollen Frau bei Femture, die Frauen in die Zukunft führen. Herzlichen Dank, Christine.
Ich danke dir. Das war ein wunderbarer Kaffee. Danke.